Wir haben in dem Lied gesungen, denken an dich, ja nur an dich, an deinen Lebensplan, dass meine Seele ganz mit Liebe angetan, dass meine Seele ganz mit Liebe angetan wird. Und Geschwister, das, was Christus gemacht hat, das war die reine Liebe zu uns Menschen. Und heute feiern wir die Verordnungen, das Abendmahl und die Fußwaschung. Und das ist ja eine besondere Erinnerung an das, was geschehen ist auf Golgatha. Was war der Grund, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und das heißt dahingegeben hat? Was war der Grund, dass sein Sohn Jesus Christus das getan hat, auf sich genommen hatte? Es musste doch ein besonderer Grund gewesen sein, um so einen hohen Preis zu bezahlen. Wenn wir etwas anschaffen und zahlen einen hohen Preis, dann ist es auch ein Grund, warum wir diesen Preis zahlen. Und die Antwort finden wir ich lese nur eine Bibelstelle, Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das war der Grund, weil Gott so sehr geliebt hatte die Welt, also die Menschen in der Welt, dass er hat gesagt, mein lieber Sohn, jetzt ist Zeit und jetzt ist der Moment und jetzt sollst du gehen. Und sein Sohn hat gesagt, ja, ich gehe, ich werde gehen. Wem wurde diese Liebe erwiesen? Für wen war das eigentlich? Wem galt dieses Opfer Jesu? Für wen war diese erlösende Liebe Jesu bestimmt? War das für die paar besten Menschen auf der Erde? Oder paar Menschen, die Gelehrtesten, vielleicht die Reichsten oder Menschen, die eine besondere vielleicht Gaben hatten. Paulus sagt zu den Römern, Römer Kapitel 5, ich lese nur einen Satz daraus. Römer Kapitel 5, Vers 8, sagt Paulus so: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Merken wir, wem galt diese Liebe? An wem hat Gott diese Liebe erwiesen? Dass er Christus dahingegeben hatte. Er wusste, was die Menschen mit Christus machen würden, als wir noch Sünder waren. Das heißt, diese Liebe wurde erwiesen an Menschen, die Sünder waren, an Menschen, die von Gott auch nichts wissen wollten, an Menschen, die in Sünde lebten, weil sie Gott nicht kannten. Wisst ihr, Menschen, die aufwachsen vielleicht, und sind ja viele so aufwachsen, und ihnen wird nichts von der Liebe Gottes erzählt, weil die Eltern das nicht hatten und ihre Voreltern auch nicht hatten. Und diese Menschen wachsen auf und wissen gar nicht, welche Liebe vorhanden ist, was sie haben könnten und leben so ohne Gott in der Welt. Aber Paulus sagt, wisst ihr, Gott hat diese Liebe schon erwiesen an den Menschen, an uns, sagt er, als wir noch Sünder waren. Das heißt, diese Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, galt ja den Sünder, den Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben, wisst ihr, auch sogar denen, die ihn gekreuzigt haben. Auch für sie starb Jesus, auch für sie galt diese Liebe. Auch Menschen, die ihn nicht leiden mochten, auch ihn verworfen haben. Wisst ihr, Geschwister, wie tief muss doch so eine Liebe sein? Wie weit kann eine Liebe gehen, um solchen Menschen auch nur helfen zu wollen? Was auch eigentlich wir auch selbst wissen, dass eine echte Liebe, eine Liebe, die wir zu den Menschen bringen, ja, wir lieben ja auch doch einander, die ist auch wert, auf eine und zu einer Gegenliebe zu haben, ja. Wisst ihr, eine echte Liebe, sie erwartet eine Gegenliebe. Ein Mensch, der den anderen liebt, er ist doch glücklich und wartet, dass der andere ihn genauso liebt, ja. Das kann doch nichts anderes sein. Die Liebe freut sich und wird noch mehr wachsen und zunehmen, wenn sie eine Gegenliebe verspürt. Wisst ihr, die Liebe kann dann nur zunehmen. Die wird nur wachsen. Und die Liebe ist etwas, was nicht vergessen werden möchte. Meine Liebe, die Liebe will nicht vergessen werden. Darum ist doch das Abendmahl da. Darum hat Jesus gesagt doch, gedenkt an mich, das tut zu meinem Gedenken. Gedenkt doch, wenn ihr das Mahl nehmt, wenn ihr das Brot esst, wenn ihr den Wein trinkt, den Schluck Wein, denkt an nichts anderes auf der Welt, denkt an dem, dass ich euch so geliebt habe. Jesus wollte nicht, dass sein Opfer in Vergessenheit gerate. Meine Liebe, sein Tod war viel zu bitter. Seine Leiden waren viel zu ungerecht. Wisst ihr, was schlimm da gewesen ist, die Ungerechtigkeit der Menschen zu ihm, weil er war gerecht. Wenn keiner gerecht schon gewesen ist, aber da war er gerecht. In diesem Moment dort. Der Preis war so hoch. Die Sünden, die ihn zu Last gelegt worden sind, das war viel zu viel, um vergessen zu werden. Glaubt ihr, wenn ein Mensch verurteilt wird und er wird ungerecht verurteilt, was tut ihm am meisten weh? Dass ihm eine fremde Schuld angerechnet worden ist. Dass ihm das zur Last gelegt worden ist, woran er gar nicht schuld ist, woran er nichts tun konnte, ja. Aber er wird schuldig gesprochen. Das passierte mit Jesus auf Golgatha. Darum sagte Jesus, das tut zu meinem Gedächtnis. Darum ist das Abendmahl ein Gedächtnismahl. Das Abendmahl ist auch eine Erinnerung an das, was am nächsten Tag mit Christus geschah. Am Abendmahl, Geschwister, müssen wir im Geist sehen, Christus am Kreuz. Wir müssen das im Geist fühlen, und sehen, wie Christus gelitten hat, wie er das Blut vergossen hat, wie ihm die Krone aufgesetzt worden ist, die Dornenkrone, und wie er starb. Dafür ist das Abendmahl da. An dieser Stunde erinnern wir uns jetzt nicht an seine Geburtsstunde, obwohl sie von unheimlich großem Wert gewesen ist. Ja? Sonst hätte es keine Sterbenstunde gegeben. Aber diese Stunde heute dient an seine Abschiedsstunde, an seine Sterbenstunde zu gedenken. Mit dem Tod am Kreuz wurde die Mission Christi erfüllt auf der Erde. Mit dem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung wurde der Plan seines Vaters, des Gottes, erfüllt, der Erlösungsplan erfüllt und ist in Kraft getreten, weil Jesus überwunden hatte den Tod. Und darum ist auch der Erlösungsplan in Kraft getreten. Und die Christi Mission hatte ein Ziel, um Gott und Menschen zu versöhnen, um einen Weg zu finden, damit wir, die wir jetzt heute hier sind, gerettet werden können und einmal in der Herrlichkeit sein können. Und darum spricht auch, weil das so ein Fest ist, ja, ein wichtiger Bestandteil unseres geistlichen Lebens ist Abendmahl und Fußwaschung. Darum spricht auch Apostel Paulus von einer Prüfung, dass die, die da teilnehmen wollen oder teilnehmen, dass sie sich einer Prüfung unterziehen. Wir haben das gelesen im Einleitungswort. Ja? Der Apostel Paulus sagt zu ihnen und sagt so, ich lese mal Vers 28, der Mensch prüfe sich aber selbst. Nicht ich darf jemand prüfen, ja? Und nicht jemand anders mich prüfen. Wisst ihr? Er sagt, schaut in euch hinein. Schaut in euch hinein, in euer Herz, in eure Seele. Und wenn ihr das gut befunden habt, sagt er, dann esst von dem Brot, dann nehmt von dem, trinkt von dem Wein. So, das heißt, dann nehmt teil am Leib und am Blut Christi. Dann nehmt teil an dem. Aber wir haben ja letztes Mal gehört, ich bin auch Gott dankbar, dass wir im Voraus schon mehr über das gehört haben. Und es wurde erwähnt, auch erwähnt, prüfen. Geschwister, es soll die Prüfung nicht nur für diese Stunde sein. Ja? Es wäre ja fatal, ja? Wenn ich jetzt mich prüfe und Gott um Vergebung bitte, damit ich hier sein kann. Ja? Gott sieht ja die Herzen an. Ja? Diese Prüfung ist ja unser Leben. Ja? Wir sollten ja jeden Tag bereit sein. Wir sollten ja jeden Tag bereit sein, von dieser Erde zu gehen. Genau wie zum Abendmahl. Apostel Paulus sagt hier so, im Vers 26, 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot isst und dieses Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das einmal ist das so, wieder ein Gedächtnismahl. Ja? Er sagt, so oft ihr das tut. Wie oft? Hat keiner gesagt, was jemand tun soll, ja. Aber so oft ihr tut, sollt ihr den Tod verkündigen. Was heißt es, ich verkündige den Tod des Herrn? Geschwister, es ist nichts anderes, als dass wir bezeugen mit unserem Leben, auch im Alltag in unserem Leben und unserem praktischen Leben, bezeugen wir, dass Christus auch für mich gestorben ist. Und es war ja sowieso, dass für mich gestorben ist. Aber dass ich ja an dem teilhabe, wisst ihr, dass er meine Seele gerettet hat. Es ist ein Verkündigen des Todes. Das Herr bedeutet, dass er für mich nicht umsonst gestorben ist. Ja, das ist eine Verkündigung, das heißt ein Bekanntgeben, ein Weitersagen, unserem Leben unter den Menschen. Es muss ein Zeugnis sein, dass Christus für mich gestorben ist und dass er mich auch gerettet hat. Das müssen Menschen sehen, das müssen Menschen erfahren, allein nur durch mein Leben unter den Menschen. Und unter den Korinthern kam es ja zu Missständen. Wisst ihr, was eine Gefahr ist, das ist ein bisschen meine Meinung, eine Gefahr ist, wenn man würde, dass die Verordnungen feiern, vielleicht sehr oft im Jahr durch. Eine Gefahr ist, dass das zu einer Gewohnheit kommt. Wisst ihr, dass wir nicht in dieser Ehrfurcht kommen, dass wir nicht mit dieser Ehrfurcht vor Christus, vor Ehrfurcht vor seinem Kreuz, vor seinem Kreuzestod, nicht die Ehrfurcht haben werden, weil wir das schon gewöhnt sind. Und bei den Korinther kam es zu Missständen. Wir haben das gehört, möchte das alles nicht lesen. Aber er sagt, ich höre das. Das heißt, es bedeutet, er wäre gar nicht da. Es müssten doch Geschwister da gewesen sein und ihm das bekannt gegeben und gesagt, mein lieber Bruder Paulus, es geht bei uns nicht mehr so zu beim Abendmahl, wie es sein sollte. Sie haben verwechselt, sie langsam kam es so weit, sie haben verwechselt oder angeglichen das Mahl des Herrn zu dem normalen Mahl, zu einem normalen Essen. Und scheinbar waren dort Reiche und Armen, so Parteien, Spaltungen, sagte er. Menschen, die reich gewesen sind und sie haben das dann durchgeführt, so wie es Jesus noch gemacht mit den Jüngern. Sie sind ja zusammengekommen, das Passamahl zu feiern. Ja? Ein Lamm wurde geschlachtet und bereitet, das Passamahl. Und am Anschluss zum Passamahl hat Jesus ja das Abendmahl eingeführt. Und so wurde das auch lange Zeit auch so weitergehalten. Aber wie der Mensch auch ist, es artet dann aus. Und Apostel Paulus sagt, es kamen manche, sie nahmen viel Essen mit und sie essen sich satt, ja. Und er sagt, manche sind satt und trunken, aber die Armen hatten nichts gehabt, ja. Aber die wurden auf der Seite gelassen. Merken wir schon das Verhältnis zueinander, ja. Das, die Differenzen. Und er sagt, einer ist satt und betrunken und der andere ist hungrig. Und er sagt, ihr habt doch Häuser, macht es doch alle zu Hause. Aber wenn ihr zusammenkommt, dann haltet das Mahl des Herrn. Dann haltet es auch so, wie es gebührt, mit dieser Ehrfurcht, mit dem Ernst, der dazu gehören sollte. Und er sagt, wisst ihr, sie haben das Verständnis verloren. Es ist ihnen verloren gegangen und er sagt, ihr unterscheidet den Leib des Herrn nicht. Sie unterscheiden den Leib des Herrn nicht, der eigentlich in dem Brot und im Wein dargestellt ist. Der Leib des Herrn ist uns so bildlich dargestellt im Brot und im Wein. Und das haben sie eigentlich als Gewohnheit genommen und aller wirklichen Sinn und Ernst ist verloren gegangen. Geschwister, Gottes Sohn gab das Blut. Nicht irgendein guter Mensch. Nicht viele Menschen, es war Gottes Sohn. Darum ist es auch so wichtig und so wertvoll. Nicht anders, aber als Gottes Sohn hat sein Blut für uns vergossen. Das ist eigentlich die Botschaft des Abendmahls. Und die rettende Kraft des Blutes Christi, wäre es viel Bibelstelle anzuführen, aber die rettende Kraft des Blutes Christi wurde uns schon als Sinnbild gezeigt. Wir lesen mal in 2. Mose Kapitel 12. Als das Volk Israel, bevor sie ausgezogen aus Ägypten, bevor Gott sie herausziehen ließ, ja, hat Gott ja immer wieder das Volk, das Ägypter Volk gestraft, ja. Und dann kam noch eine letzte Strafe. Und Gott sorgte eigentlich, damit nicht diese Strafe auch sein Volk betreffen würde. Und indem dass sein Volk gerettet von dieser Strafe bleiben sollte, mussten sie etwas tun. Und ich lese dann 2. Mose 12, ab Vers 21. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, lest Schafe aus, und nehmt sie für euch nach euren Sippen und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop, taucht es in das Blut, in dem Becken, und streicht von dem Blut im Becken an die Oberschwelle und an die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür hinaus bis zum Morgen, denn der Herr wird einhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten sehen wird, wird der Herr an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in seine Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und es heißt, sie sollen aussuchen, ein Lamm, nicht jedes beliebige Lamm, ein gesundes Lamm, ist alles noch beschrieben, ja, ein gesundes, ohne Fehl, ein Lamm. Und es schlachten. Und das Blut sollen sie sammeln in ein Becken. Und dann sollen sie, es heißt, ein Büschel Hyssop, also ein Büschel nehmen, so wie ein Binden machen. Ja, genau. Und in das Blut tauchen. Und sie sollen streichen die obere Schwelle an der Eingangstür. Und die beide Pfosten, senkrechte Pfosten, sollen das bestreichen mit Blut. Sie sollen nicht nur ein Pfosten oder zwei oder nur die Schwelle. Sie sollen komplett bestreichen, also ein Zeichen des Blutes soll an den drei Balken sein, hat auch seine Bedeutung. Damit, wenn der Verderber, Gott seinen Verderber schicken wird, damit er da, wo er sehen wird, das Blut, wird er vorbeigehen. Und er sagte, darf keiner rauskommen. Geschwister, auch eine Bedeutung. Eine Bedeutung, der einmal durch das Blut Christi gewaschen worden ist, er soll nicht mehr rauskommen. Er soll bleiben. Dieses Blut vor seiner Tür, so seiner Herzentür, soll immer zeugen, ich bin gewaschen worden von das Blut. Und Geschwister, Gott hat das dort schon ein Zeichen gegeben. Dieses Blut an den Pfosten hat ja sie gerettet. Da, wo kein Blut gefunden wird, wurde es, dort wurde der Erstgeborene geschlagen. Geschwister, dort schon hat Gott durch das Blut eine Rettung verheißen und vorgesehen. So wie das Blut seines Sohnes Jesu Christi, Geschwister. Und darum hat das Blut eine besondere Kraft. Das Blut hat eine Kraft, Geschwister. Und das ist nicht mein, dieses Lämmlein, aber ich meine jetzt Blut Christi, weil es Leben schenkt. So wie damals das Zeichen des Blutes an den Türpfosten, obere Schwelle, Leben errettet hatte. Das, was gelebt hat, das blieb am Leben. Das heißt, es schenkte Leben. Und so schenkt das Blut Christi heute Leben. Das Blut ist ja das Leben. Was passiert in einem Menschen, wenn er das Blut verliert, ja, sogar ein großer Teil. Das Leben geht aus dem Körper, ja. Und so ist das Blut Christi das Leben des Menschen. Darum, Geschwister, ist es so wichtig, das Abendmahl, das hat eine große Bedeutung, dass Christus durch sein Blut, wisst ihr, Christus ging nicht an das Kreuz, wie viele behaupten, er hing am Kreuz gewisse Zeit, und dann war er nicht tot. Sie meinten, er war tot. Und dann wurde er runtergegangen. Geschwister, das sind alles so Märchen, was Menschen erzählen, weil sie das nicht in Anspruch nehmen. Weil sie nicht glauben an das Blut. Ja? Christus ist gestorben. Er musste sterben. Er musste am Kreuz sterben. Und so muss ein jeder Mensch, der durch das Blut gereinigt worden ist, er stirbt. Der Welt. Er stirbt sich selbst und lebt allein für Gott, für Jesus Christus. Ich möchte noch etliche Gedanken zur Fußwaschung hinzufügen. Fußwaschung, Geschwister, ist ein Beispiel einer dienenden Liebe und einer Verbundenheit der Kinder Gottes. Christus hat die Fußwaschung vorgelebt, seinen Jüngern, als wir zusammen gewesen sind. Wenn wir schauen auf das Leben Jesu vom Anfang an, ist das geprägt vom Dienen. Jesus Christus ging ja an keinem Menschen vorbei, der Hilfe brauchte. Jesus ging an keinem Menschen vorbei, der nach Hilfe suchte. er diente jedem Menschen. Eigentlich er diente jedem Menschen, indem dass er sie heilte, indem dass er ihnen das Evangelium verkündigte, indem dass er seine Zeit des Lebens den Menschen gewidmet hatte. Geschwister, es war eine dienende Liebe. Das war eine dienende Liebe des Sohnes Gottes zu Menschen. Und das hat Jesus noch bekräftigt, indem dass er die Fußwaschung eingeführt hatte. Ich will nicht was sagen, was ich einfach denke. Aber Geschwister, wir merken, dass in der Zeit, als Jesus schon ihnen sagte, dass er wird leiden, dass er wird gehen, dass er wird sterben, dann sprachen seine Jünger über Dinge, die da gar nicht hineinpassten. Ich denke, in Lukas steht das. In Lukas, als Jesus ihnen von den Leiden sagte, Lukas, ist mir in den Sinn gekommen, habe das nicht aufgeschrieben. Lukas 22, ja? Aha, ich bin gerade auf den Weg. Ja, genau. Geschwister, im allerunpassendsten Moment kommt eine Frage auf unter den Jüngern, die eigentlich schon weise genug sein müssten. Ja, wer wird denn unter uns der Größte sein, der Kleinste? Ich habe schon so oft nach dem nachgedacht, ja. Warum Jesus gerade eine Fußwaschung eingeführt hatte. Gerade dieses, ja. Natürlich hat er viel immer wieder gesagt, ihr sollt einander lieben, ihr sollt die gleiche Liebe haben wie ich zu meinem Vater und. Aber da brauchte es eine besondere Erniedrigung. Eine besondere Erniedrigung und besondere Demut. Und jetzt, die Jünger, die diskutieren untereinander. Die diskutieren untereinander und erhob sich ein Zank unter ihnen, wer von ihnen als der Größte anzusehen ist. Ich weiß nicht, wie die andere Übersetzung das noch ausdrücken. Ja, wie? Ja, wer wird gehalten? Ja, wisst ihr, das ist wirklich ein Gedanke. Ja? Sie passten ja gar nicht da rein. Ob sie vielleicht auch mehr wirklich verstanden haben, dass Jesus von ihnen gehen wird, aber wer wird uns dann, wer von uns? Es kam zu einem Zank. Zank gleich Streit. Ja? So weit sind sie gekommen. Wisst ihr, ihnen hat noch etwas gefehlt. Aber Geschwister, und Jesus sagt, ich bin gekommen zu dienen. Markus 10. Ich bin gekommen, nicht mir dienen zu lassen. Markus 10 ist auch ein ähnlicher Gedanke hier. Vers 43. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Ersten werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld für sie geben. Geschwister, das ist die Predigt der Fußwaschung. Das ist das, was die Fußwaschung noch dazu zum Abendmahl, so wie das vervollständigt. Ja? Und er sagt, ihr sollt gar nicht solche Gedanken haben. Sogar der Menschensohn, also er, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist ja gekommen, nicht, dass ihm jemand dient. Und Geschwister, können wir ein Beispiel sagen, dass es jemand dient hatte? Es gibt Beispiele. Maria, als sie die Füße gesalbt hat, es war ein Dienst. Aber Jesus erwartete diesen Dienst gar nicht, wisst ihr? Und darum ist es so wichtig, dieses Bild zeigt uns, dass Maria das getan hat, ohne dass Jesus das erwartet hätte. Er war ganz frei, Da können wir das die Hand ins Feuer legen. Jesus war frei, er wartete nicht, dass jemand ihm dienen soll. Und da kam die Maria. Da kam die Maria und Salz in seine Füße. Und wisst ihr, das hat ihm gut getan. Die Menschen sahen das ganz, ganz, ganz verkehrt an, ja. Aber Jesus sagt, lass sie, das hat sie doch etwas für mein Begräbnis getan. Und dann sagt er, bis Ende der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird dieser Dienst verkündigt werden. Geschwister, merken wir, wie vor Gott unser Dienst wichtig ist, ja. Wie unser Dienst, und wenn es der kleinste Dienst ist, wie er doch wichtig und groß ist in Gottes Augen. Er wird verkündigt werden. Geschwister, wir müssen nicht erwarten, dass uns jemand loben soll. Ja? Aber Geschwister, wir dürfen erwarten, dass im Himmel ein verkündigt wird. Wenn wir stehen werden vor Christus und wird gesagt, diese Seele hat das eine und das zweite und das dritte und das hundertste für mich getan, mir gedient und auch den anderen Menschen gedient. Geschwister, unser Leben ist ein Dienst, das ist die Fußwaschung. Ein Dienst in Niedrigkeit, Dienst, dass ich nicht erwarte, dass mir auch dann was Gutes zukommt. Und Geschwister, wenn es sogar ein Dienst wie mir nicht passend wird und es passt mir gar nicht, denen sollen wir, denn auch Menschensohn, also Gottes Sohn ist gekommen, um nicht zu dienen lassen, sondern zu dienen. Die Fußwaschung spricht von der Gesinnung Christi. Gesinnung Christi, die er hatte zu den Jüngern. Aber Geschwister, die Gesinnung auch sollen wir untereinander haben. Die Gesinnung, wie Christus hatte, als Gottes Sohn einem einfachen Menschen die Füße zu waschen. Bereit sein, ohne irgendwie Nebengedanken. Das ist die Fußwaschung. Die Fußwaschung lehrt uns auch, dass die Gesinnung Christi unter uns sichtbar ist. Dass wir uns beugen voneinander, ja, und die Füße waschen, Geschwister, das sagt noch nicht, dass ich wirklich niedrig bin oder mich halte. Das müssen wir schon mitbringen in unserem geistlichen Leben. Das ist unser Leben, ein Leben in Niedrigkeit. Ein Leben in tiefster Christi-Demut. Und das bringen wir mir zur Fußwaschung. Und das drücken wir auch in der Fußwaschung. Die Fußwaschung hat noch eine Bedeutung. Philipper, Paulus sagt zu den Philippern ein schöner Gedanke. Philipper Kapitel 2. Ab Vers 5 lese ich. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der als in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerste und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und den Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Geschwister, die Jesu kommen auf die Erde, es war eine von den größten Erniedrigungen, die jemand erfahren konnte oder durfte, das war Jesus. Und Apostel Paulus sagt, wie ihr so gesinnt sein. Also und mein Leben, mein Bestreben, meine Gedanken, meine Vorhaben sollten mit der Gesinnung Christi miteinander gehen. Wisst ihr, dass das übereinstimmt mit der Gesinnung Christi. Die Fußwaschung ist eine Lehre, wie die Geschwister oder sagen so, die Glieder der Gemeinde zueinander stehen sollten oder müssen, ja. Wie sie einander dienen. Eine dienende Liebe, Geschwister, ist das, was die Gemeinde zu einem Leib Christi macht. Natürlich gehört noch viel mehr. Aber die gehört dazu, was ein Zeugnis der Gemeinde ist, eine dienende Liebe. Ja? Und Jesus sagte zu den Jüngern, Johannes 13, am Ende sagt er zu ihnen, daran wird jeder erkennen, dass wir seine Kinder sind. Nicht an dem, dass wir einfach zusammenkommen und da steht Gemeinde Gottes und wir erzählen, Geschwister, er sagt, an der Liebe. Das ist ein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis für andere Menschen, wenn wir einander lieben. Mit der Liebe, sagt Jesus, die er mit dem Vater verbunden gewesen ist, ja. Und die Fußwaschung ist ein Zeugnis, Geschwister. Es ist ein Zeugnis, dass Menschen in sich die demütigende Liebe in sich haben, Geschwister. Die Verordnungen, Geschwister, es ist ein Denkmal der Liebe. Das ist das, was Christus den Menschen durch sein Tun, durch sein Wirken, durch sein Leben predigen wollte und hat auch gepredigt. Ja. Und die Fußwaschung, die Wichtigkeit und der Ernst der Fußwaschung, Geschwister, stellt es auf eine Ebene mit dem Abendmahl, welches wir hochschätzen. Die Fußwaschung, Geschwister, stellt uns alle auf eine Linie. Also man sagt so ein Level, ja. Auf eine Ebene stellt uns die Fußwaschung, ja. Und die Fußwaschung habe ich auch letztes Mal schon angeführt, habe schon oft darüber nachgedacht. Die ist nur einmal beschrieben, ja. Also ich habe nicht gefunden, wo noch mal steht. Steht nichts, ja, steht nichts in der Bibel, nur einmal. Und das als Gebot. Ja. Und Geschwister, ich habe so nachgedacht, nicht alles ist fünfmal wiederholt. Viele Dinge ist in der Bibel oft wiederholt. Apostel Paulus sagt auf einer Stelle, es verdrießt mich nicht, dass ich immer wieder euch das Gleiche schreibe. Also es stört mich nicht, dass ich schreibe euch immer das Gleiche. Und dann ist verständlich, oh, dann müssen wir tun. Ja? Nein. Zu Nikodemus sagte Jesus, ihr sollt von neuem geboren werden. Steht einmal. Ihr sollt von neuem geboren werden. Aber es ist ja eigentlich das wichtigste Gebot. Und Menschen halten das hoch. Darum ist Fußwaschung ein Werk, welches Gott sehen will unter seine Kinder. Und darum wollen wir auch jetzt übergehen zur Fußwaschung. Der Herr möge auch segnen uns in dem und mit uns sein. Amen.